Hi, ich bin Amelie.
Und ich bin Rike.
Und ihr hört Unverhüllt.
Hallöchen, ihr Lieben. Und auch
hallo.
Hallo, Amelie. Mir kam irgendwie vorhin so die Frage oder auch so die Vorstellung, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was so unsere erste Begegnung war. Kennst du das? Also weißt du, manchmal hat man so von bestimmten Personen oder auch engen Freunden so eine richtig konkrete Situation auch im Kopf, wo man sich das erste Mal gesehen hat oder sich unterhalten hat und wie man sich halt kennengelernt hat. Und ich meine, wo wir uns kennengelernt haben, das wissen wir ja alle. Also alle, die von Beginn an gehört haben und die erste Folge kennen. Aber kannst du dich noch daran erinnern, wie wir uns kennengelernt haben?
Das ist echt eine sehr, sehr gute Frage. Also ich kann mich an unser letztes Treffen quasi in der Klinik erinnern, weil das richtig schön war. Da weiß ich noch, da sind wir mit meiner Polaroid-Kamera losgezogen und haben an dem See in der Nähe ein paar Fotos gemacht und auch irgendwie noch so von uns.
Ja.
Das weiß ich noch. Aber tatsächlich weiß ich das echt gar nicht mehr.
Ich auch nicht. Ich fand's so krass. Ich habe echt total überlegt, weil ich erinnere mich zum Beispiel nur noch an so eine Situation, wo wir mal mit mehreren Mädels draußen auf diesem Innenhof saßen und irgendwie abends noch so, weiß ich nicht, was gegessen und getrunken haben und gequatscht haben.
Ja.
Und halt auf jeden Fall an das, was du gerade beschrieben hast, da waren wir im Speisesaal nochmal bei deinem letzten Tag zusammen mittags und sind dann raus und haben genau, mit der Polaroid Bilder gemacht, aber so die erste Situation fällt mir jetzt tatsächlich auch nicht mehr ein. Irgendwie richtig komisch.
Crazy. Bei uns war das, glaube ich, so ein schleichender Prozess, weil wir ja auch an verschiedenen Stadien waren. Also
voll.
Ich glaube, wir saßen ja auch nie am selben Tisch, oder?
Boah, das ist eine gute Idee. Warte mal, saßen wir vielleicht sogar noch zusammen am Tisch 1? Aber ich glaube...
Nee, ich glaube nicht. Nein, auf gar keinen Fall.
Ja.
Auf gar keinen Fall.
Jedenfalls ist es richtig krass. Wir haben jetzt den 2. März und zwar 2021 und das ist einfach schon 3 Jahre her. Also erstens mal kennen wir uns schon seit 3 Jahren und auch für mich ist das gerade irgendwie so krass, nochmal zu checken, okay, vor genau 3 Jahren bin ich da nochmal in diese Klinik gegangen und bin dann auch wirklich so von Ende Februar bis Mai dort gewesen. Ja, und da habe ich dich zum Beispiel kennengelernt und auch viele andere tolle Menschen und das war eigentlich jedes Mal so. Bei jedem Klinikaufenthalt habe ich tatsächlich wieder neue, so, wie soll ich sagen, so Herzensmenschen kennengelernt.
Ja?
Ja, voll.
Ach krass. Hast du noch zu vielen Kontakt, die du da kennengelernt hast?
Ja, also viel, wenn man alle zusammenzählt. Also ich würde sagen, ich habe so aus jedem einzelnen Aufenthalt halt irgendwie 1, 2 Leute irgendwie, sag ich mal, mitgenommen nach Hause.
Ja.
Und auch tatsächlich aus dem allerersten, also das ist richtig krass, das ist aber auch richtig cool, weil, weiß ich nicht, das ist sowas, was, das kann man überhaupt nicht irgendwie in Worten beschreiben. Also ich war 2012 einmal auf der Jugendstation in einer Klinik, die halt für Essstörungen spezialisiert ist. Und da habe ich eben eine Freundin kennengelernt, die ich dann halt seitdem auch nicht noch mal danach gesehen habe, bis vor, ich glaube, 2, 3 Jahren. Also wir haben uns dann,
ach, krass.
Genau, wir haben uns dann quasi so 6 Jahre später oder 7 Jahre später noch mal einfach getroffen. Und das war so richtig krass.
Ja. Und ihr habt dann vorher Kontakt gehalten, irgendwie über WhatsApp oder telefonieren?
Genau. Also wir haben, ich glaube, eher so sporadisch Kontakt gehalten. Also vor allem eher so, wie man das so kennt, über Instagram, wenn man mal irgendwie so eine Story sieht, dann drauf reagiert und so weiter. Und immer mal Sprachnachrichten. Aber das Interessante ist halt, glaube ich, dass wir uns erst dann wieder getroffen haben, wo wir beide, glaube ich, an einem Punkt waren, wo einfach diese Freundschaft voll im Vordergrund stand und nicht mehr diese Krankheit. Also
ja,
wir waren beide schon so weit, dass man sich einfach treffen konnte und weiß ich nicht, wir waren essen, wir waren spazieren, wir waren auf einer WG-Party, wir haben uns einfach wie mit einer normalen Freundin halt getroffen und was gemacht und unternommen. Und klar, man konnte dann auch über irgendwelche Gedanken reden, die einen gerade bewegen oder so, aber es war halt wie ein normales Wochenende mit einer Freundin. Und vor 6 Jahren noch, weiß ich nicht, in dieser Klinik, da hat man halt 24/7 nur über diese Essstörung gesprochen. Und
ja,
das war, glaube ich, ganz wichtig,
ja,
dass man da so eine Distanz dann hatte.
Das glaube ich auch. Also vielleicht, wie ihr jetzt über den Einstieg schon mitbekommen habt, unser heutiges Thema ist Klinikfreundschaften.
Genau.
Der Anstoß kam von einer Hörerin und wir haben das jetzt auch irgendwie letzte Woche oder so kam der und wir haben das einfach jetzt direkt aufgegriffen, weil wir das ein echt interessantes Thema finden, weil das ja, Licht- und Schattenseiten hat, finde ich, kann man so sagen, weil gerade wie Rieke jetzt schon angestoßen hat, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass man vielleicht auch Freunde gewinnt, die, also wo die Freundschaft zu stark verworren ist mit der Krankheit oder wo gar in Freundschaften man beginnt sich gegenseitig, sage ich mal, eher in eine negative Richtung zu ziehen oder sich zu einem Verhalten innerhalb der Klinik anzustacheln, was einfach schwierig ist.
Kann ich auch nur so.
Beziehungsweise was einem nicht beim Gesundwerden hilft.
Ja, eigentlich ist es so. Also man muss ja immer so ein bisschen auch auf sich schauen und halt eigentlich das immer im Leben halt, ja, an erste Stelle stellen, was einem gut tut und einen weiterbringt. Und ich glaube, dass es so ein bisschen schwierig ist, dass, wenn man in so einer Krankheit steckt, das so herauszukristallisieren. Weil ich habe so manchmal so das Gefühl, wenn man halt da noch so, ich hatte das Gefühl, wenn man da noch so drin steckte, dass man manchmal wie fremdgesteuert Sachen halt anzieht oder auch sucht, die irgendwie die Krankheit so füttern. Also, weißt du, kannst du das so ein bisschen nachvollziehen? Also ich glaube, kein Mensch, der eine Essstörung hat, meint das böse, wenn er sich irgendwie, während er da drin steckt, gerne übers Essen unterhalten will. Sondern es ist halt einfach, weil der Kopf auch so viel mit diesem Thema beschäftigt ist.
Und ja, voll das gute Beispiel.
Oder? Und das, also dieses Essstörungsgehirn ja auch irgendwie überleben will. Und das, das nährt sich halt durch dieses Thema auch irgendwie. Also ich weiß halt noch, dass ich halt früher auch irgendwie viel, viel krasser und viel mehr interessiert daran war, irgendwie die ganze Zeit über Essen zu reden. Weil irgendwie meine Essstörung ja auch so ein Teil in mir war, der überleben wollte. Und das ist halt dann irgendwie so schwierig, glaube ich, dann auch so ein Reality-Check zu machen und zu merken, okay, das ist jetzt irgendwie gar nicht mehr normal, weil man ist da so drin gefangen.
Ja, hast du denn in dem Sinne da auch so richtig, ich sag mal, negative Erfahrungen gemacht, dass du Leute in der Klinik kennengelernt hast, wo du gemerkt hast, die triggern genau diese Punkte oder Verhaltensweisen, die die Essstörung halt so gerne mag?
Also ich halte nur noch Kontakt aktuell zu Menschen, bei denen tatsächlich einfach komplett der Mensch im Vordergrund steht und die Freundschaft.
Und in der Klinik selbst? Also während du in der Klinik warst?
Ja, da auf jeden Fall. Also in der Klinik war das für mich immer ein großes Thema, diese Abgrenzung, weil ich auf der einen Seite selbst eben dieses Verlangen hatte, mich damit weiter auseinanderzusetzen und da auch irgendwie drin zu sein. Und gleichzeitig auch wusste ich, ich muss mich eher aber auch abgrenzen. Und das war immer Thema auf jeden Fall. Ich weiß auch noch, dass das im Speisesaal auch allein schon total schwierig war. Also du kennst es ja wahrscheinlich jetzt von Tisch 1 zumindest, wo man halt in Gemeinschaft mit anderen gegessen hat, dass man sich da abgrenzt. Aber auch als wir dann irgendwann frei waren sozusagen und jeder halt so sein Ding gemacht hat und man halt sich zum Essen verabredet hat, manchmal habe ich einfach so stark gemerkt, dass ich alleine essen musste oder wollte, weil mich das einfach irgendwie getriggert hat. Und da halt manchmal, also wenn man jetzt zum Beispiel schon ein bisschen länger in der Klinik ist und halt schon total konstant seine 3 Mahlzeiten und Zwischenmahlzeiten isst und dann kommt jemand Neues und ist halt auch an dieser in dieser Phase, wo man halt frei essen darf, ohne Tischbegleitung. Und diese Person setzt sich dann zu dir. Also das kommt ja manchmal vor. Man sagt dann, hey, du kennst noch niemanden, möchtest du dich zu uns setzen? Dann kann das halt passieren, dass die Person ja noch ganz anders ist oder sehr viele Marotten hat oder was auch immer. Und auch beim Thema eigentlich immer schnell wieder in diese Essstörung abdriftet. Und also da weiß ich noch, dass ich irgendwie dann oft gesagt habe, nee, ich kann das nicht, ich muss bei mir bleiben, ich will bei mir bleiben beim Essen und möchte mich dann lieber mit dir zum Beispiel zu einem Spaziergang treffen oder so, aber halt nicht beim Essen.
Aber das finde ich dann auch voll gut, so eine Alternative vorzuschlagen. Also ich hatte da hingehend auch eine negative Erfahrung, also vielleicht vorwegzunehmen, wir hatten beide ja auch sehr positive Erfahrungen, was Freundschaften, die sich in dieser Klinik oder in einer Klinik irgendwie gefunden haben, betrifft.
Voll.
Aber ich hatte da selbst auch mit einer Person so, sage ich mal, ein bisschen das Problem, dass wir sehr lange so ein Dreier-Vierer-Gespann waren. Und man dann so ein bisschen gemerkt hat, dass halt, wie soll ich das sagen, eine Person von uns so in der Entwicklung, zumindest was so dieses, ich will hier mich hier rauskämpfen angeht, halt hinten anhängt und dann die anderen damit belastet. Und das klingt jetzt richtig assi, aber es, also ich, um das zu erklären, es war halt super schwierig, das zu selbst zu verarbeiten und sich davon abzugrenzen, wenn jemand egal, ob es beim Essen ist oder nicht, also wirklich 24/7 gar kein anderes Thema hat.
Ja.
Und soweit war ich persönlich halt schon, dass ich also auch aktiv versucht habe, andere Themenfelder zu finden, um normale Gespräche aufzubauen. Aber B, was ich immer ganz schwierig finde, ist, wenn sich halt jemand darüber profiliert, sich quasi den Regeln oder dem, was einem was einem vorgeschlagen wird, ans Herz gelegt wird, zu tun, sich widersetzt. Also zum Beispiel am Tag 40.000 Schritte macht und darauf dann ganz offensichtlich stolz ist, weil das dann irgendwie bedeutete, dass das dann eine Ausgangssperre für die Person bedeutet. Also dieses willentliche Provozieren. Ah. Das ist ja auch voll die Krankheit, die da spricht und nicht der oder wieder irgendein Bewältigungsmechanismus. Aber da habe ich gemerkt, dass es echt sau schwierig ist, da dann einen Modus zu finden, mit der Person umzugehen, ohne dass es einen selbst belastet.
Ja.
Weil, also ich bin echt die allerletzte Person, die, der es leicht fällt, das schon gar nicht, aber die das halt grundsätzlich gut findet, Menschen auszugrenzen, weil ich auch selbst schon in der wie heißt das nochmal, Unterstufe? Nee, also 5., 6. Klasse, so das erlebt habe, wie es sich anfühlt, ausgegrenzt zu werden von der Mehrheit. Mhm. Und ich halt, also gerade in so einem sensiblen Kontext wie einem Klinikaufenthalt, dann halt niemals gesagt hätte, ja, wir machen jetzt aus einer Vierergruppe eine Dreiergruppe und grenzen sie jetzt einfach ab. Das war auch tatsächlich dann irgendwann bei meiner Therapeutin dann Thema in der Klinik, weil ich dann nicht wusste, was ich machen sollte, weil ich mir halt dachte, ja, jetzt versucht die Person hier zu sozialisieren, sich einzubinden, aber die Art und Weise belastet halt dann die anderen. Ja. Also weil ich auch nicht die Einzige war, die dieses Empfinden dann hatte. Also ich habe erst gedacht, okay, Amelie, vielleicht stellst du dich auch an, da musst du einfach dann dich emotional von abgrenzen, wenn jemand halt die ganze Zeit nur davon redet, wie er es schafft, um Regeln herumzukommen. Aber das ging halt nicht nur mir so. Und das war so eine schwierige Situation.
Glaube ich.
Weil das Mädchen an sich ja jetzt gar nicht unsympathisch war oder irgendwas, aber weil ich halt selbst gemerkt habe, dass es mir halt so voll nicht gut tut. Und das fand ich echt schwer.
Ja, und ich finde es dann auch gerade schwer, dass sowas dann in der Klinik aufkommt, wo man, also das, dann hast du ja auch deine Einzeltherapiesitzung quasi für dieses Thema geopfert und wolltest ja eigentlich an anderen Baustellen arbeiten, weißt du, wie ich meine? Und das ist, also ich finde, einerseits ist das ein gutes Übungsfeld, so eine Klinik, weil man ja auch im realen Leben lernen muss, sich abzugrenzen, wenn einem was nicht gut tut. Aber ich finde, diese Problematik mit diesem, ja, wir schließen jetzt eine Person aus, das finde ich, ist, glaube ich, ein guter Punkt. Das kennen wahrscheinlich mehrere, die jetzt schon mal in der Klinik waren und das auch so erlebt haben. Und ich glaube, da ist wirklich der einzige Weg, einfach diese Offenheit und die Kommunikation zu suchen. Also, dass man,
Ja.
oder, also, das werdet ihr wahrscheinlich gemacht haben, oder? Also, dass man die Person dann
Genau.
anspricht und halt ins Gespräch geht, dass man überhaupt nichts gegen sie persönlich hat, aber es halt in dieser Klinik darum geht, dass jeder für sich hierher gekommen ist, um gesund zu werden. Und das eben auch bedeutet, dass man, ja, dass man sich dann abgrenzt, wenn es einem nicht mehr gut tut und dass man die Person auch darauf aufmerksam macht, halt welche Verhaltensweisen konkret vielleicht belasten oder triggern und dass, wenn sie es nicht schafft, das umzusetzen, sie sich eben andere Kontakte suchen muss. Ich glaube, damit kann man eigentlich nichts falsch machen.
Auf jeden Fall, also da stimme ich dir vollkommen zu. Es war auch, also um das jetzt aufzulösen, wir haben sie natürlich nicht ausgeschlossen. Das habe ich aber auch ehrlicherweise, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass jemand so total ausgeschlossen war. Zumindest nicht in der Zeit, in der ich da war. Wir können ja auch noch zu den positiven Seiten oder sollten gleich noch zu den positiven Seiten kommen. Sondern genau, also es war auch dann der Rat, der den meine Therapeutin mir gegeben hat. Und dann habe ich halt eben offen das Gespräch gesucht und quasi, ja, ich sag mal, Themenfelder definiert, über die ich halt sozusagen nichts wissen möchte, so auch so unaufgefordert, also so dieses random Einwerfen, also mit Zahlen um sich werfen, die halt triggern. So. Und also ja, einfach würde ich auch weiter empfehlen, eben zu kommunizieren und der anderen Seite quasi auch seine Perspektive aufzuzeigen, weil ich glaube, für aus der Perspektive der Person, die das halt so auch vielleicht ein Stück zwanghaft äußern muss, ist das halt irgendwie ein Ventil und irgendwie, ja, ich. Das ist ja hier ein gemeinsames Thema. Vielleicht schaffe ich darüber dann auch Gespräch oder was auch immer. Und dann bringt es schon was, seine Perspektive zu erklären und zu sagen, hey, ich bin vielleicht auch an einem anderen Punkt und ich kann das einfach gar nicht. Und also ich finde schon, dass die Leute, die in der Klinik sind, grundsätzlich alle, oder die, die ich kennengelernt habe, Leute sind, die halt irgendwie ein großes Verständnis und aufbringen können und auch ein Stück weit eben Empathie, weil man ja auf der gleichen Station sowieso mit einem ähnlichen Thema zu kämpfen hat, aus unterschiedlichen Gründen, aber es bleibt dann dasselbe Thema irgendwie, also zumindest die Essstörung. Und das hat dann auch wirklich was bewirkt.
Das glaube ich. Also es würde mich auch wundern, wenn dann eine Person das nicht, nicht irgendwie auch versucht, dann daraufhin sich zu ändern, weil eigentlich wollte die Person ja auch nur Anschluss finden, sozusagen. Ich erinnere mich gerade auch direkt noch an so eine Situation, da war auch ein Mädel relativ neu noch. Und ja, das ist immer schwierig, weil man kann den Menschen ja erstmal nicht so direkt in den Kopf reingucken und auch nicht das ganze Verhaltensrepertoire erschließen. Aber ich weiß noch, dass ich mich eigentlich erst so richtig ganz, also gut mit der verstanden habe und wir dann aber irgendwie mal einmal so auf meinem Zimmer irgendwie was machen wollten und sie aber nur stehen wollte, weil sie einfach nicht sitzen konnte. Also sie war noch an diesem Punkt, wo sie sich rund um die Uhr irgendwie bewegen musste oder stehen und ich hatte sie vorher halt anscheinend nie, ja, sitzend oder so mal getroffen, außer vielleicht beim Essen. Und dann habe ich erst gemerkt, okay, das geht gar nicht. Also ich kann zwar mit dir spazieren gehen und dann können wir uns unterhalten. Da war wirklich alles gut, aber auf dem Zimmer chillen und ich liege im Bett und sie steht rum, das ging gar nicht. Und das war dann halt einfach so ein ganz klarer Punkt, wo man gemerkt hat, okay, wir können mal eine Runde spazieren gehen und dann steht auch der Mensch im Vordergrund, aber halt beim Sitzen ging es nicht. So, also wenn ich sitzen wollte, sag ich mal so.
Ja, ich finde, man kann dann immer gucken, also gerade wenn man die Person ist, die so in der Entwicklung schon weiter ist, dass man denjenigen dann in der Situation abholt, die jetzt nicht also wo man den anderen jetzt nicht zwingt, die Grenze zu überschreiten, weil solche Treffen sollen dann ja auch in einem entspannten Kontext sein. Eben. Und du bist ja auch, und du bist auch nicht die Therapeutin, so die dann die Exposition machen muss, von wegen, ja, in unseren Treffen üben wir uns jetzt, sich hinzusetzen. Also wenn man schon derjenige ist, der weiter ist, kann man ja dann, so wie du das dann auch gesagt hast, sozusagen die Person da abholen, wo es für sie entspannt ist, weil ich finde, dass diese, eben genau diese Kontakt in der Klinik sollen ja auch den Ausgleich zu diesem, ich beschäftige mich andauernd mit mir selbst, reflektiere meine Gedanken, meine Vergangenheit, bla bla in der Therapie bieten. Mhm. Und wenn du dann da auch noch in so, ja, Situationen immer wieder reingeworfen wirst, die schon fast sozusagen an Therapie oder an, ich muss hier Grenzen überschreiten, ja, angrenzen oder anecken, ist das halt, dann tut das halt auch der zwischenmenschlichen Beziehung halt gar nicht gut.
Das stimmt. Was aber, wo du es jetzt gerade sagst, was so Therapie im außerhalb der Therapien in der Klinik angeht, das, jetzt habe ich irgendwie einen komischen Satz formuliert, aber was ich sagen wollte, es gibt ja auch sozusagen Möglichkeiten, an sich zu wachsen außerhalb der Therapien in der Klinik, nämlich wenn man sich auf demselben Standpunkt befindet oder zumindest sich darüber geeinigt hat und zusammen zum Beispiel irgendwie sich challenged und irgendwie, keine Ahnung, Eis essen geht oder irgendwas, was einem gerade irgendwie schwerfällt, dann finde ich, ist das halt nochmal was anderes. Aber du hast ja auch eben gesagt, dass, also das war jetzt ja so eine negative Erfahrung von dir immer innerhalb der Klinik. Hast du auch irgendwie sowas, also zu Hause noch gehabt? Also ich meine mich zu erinnern, dass die Frage von der Hörerin auch darauf abzielte, wie geht man damit um, wenn man wieder zu Hause ist und noch Kontakt hat zu jemandem und das dann irgendwie sich in so eine Richtung entwickelt, dass einen zum Beispiel der Rückschritt der Person dann irgendwie belastet oder dass ja, man halt merkt, okay, man möchte Kontakt halten und man möchte weiterhin befreundet sein, aber man befindet sich halt an unterschiedlichen Punkten. Kennst du das?
Da, ja, ich hatte das einmal mit einer anderen Person. Also da spielte sich das quasi so ab, dass also dass sich die Person ja im Alltag halt hin und wieder bei mir gemeldet hat. Also der Kontakt war jetzt nicht so eng, dass wir alle 2 Tage miteinander geschrieben haben, aber doch regelmäßiger, zumindest zu Beginn. Aber es war insofern immer schwierig, als dass ich mich natürlich auch erkundige, wie es demjenigen geht und da auch eine ehrliche Antwort möchte. Also an der Stelle bitte nicht falsch verstehen. Wenn ich frage, wie geht's dir, dann und es geht jemandem nicht gut, dann möchte ich das natürlich wissen. Ja. Da frage ich aus ehrlichem Interesse. Ja, und dann, also der Person ging es leider, nachdem sie aus der Klinik rauskam, ich weiß nicht, ob direkt wieder, aber auf jeden Fall relativ schnell wieder ziemlich schlecht. Mhm. Also sie hat Rückschritte gemacht. Und ich habe dann eben, ja, ich weiß nicht, ob es von mir richtig war, aber ich habe halt schon versucht, irgendwie Hilfestellungen zu leisten, also irgendwie Vorschläge zu machen oder zu erzählen, wie ich mit geschilderten Situationen umgehe. Und da war halt leider die Resonanz irgendwie super negativ. Also wenn ich dann was geäußert habe, so, ja, mir hat ABC geholfen oder ja, probier doch mal das aus oder das kann ich total verstehen. Ich würde dir raten, bla bla. Mhm. Dann war das, dann wurde ich immer sehr, ich nenne es mal abgebügelt. Mhm. Also mit, also immer direkt mit, nee, das geht bei mir nicht, das funktioniert nicht, nee, das geht auf gar keinen Fall. Aber immer so, nicht so im Sinne von, danke für den Vorschlag, ich glaube, ich bin noch nicht so weit oder das ist nicht meine Herangehensweise, sondern immer so ein Nee. Mm-mm. Also ja, so ein sehr abweisendes Nein. Ja. Und dann wusste ich halt irgendwann nicht mehr, wie damit umzugehen, weil, also gut, da ist natürlich auch das Medium WhatsApp irgendwie schwierig, weil da kannst du nicht so richtig an jemanden herantransportieren, dass du zuhörst. Es ist am Telefon vielleicht nochmal anders, aber ich wusste dann nicht, okay, wenn mir jetzt jemand so einen langen Text schreibt oder eine Memo macht, was soll ich jetzt antworten? Weil ich habe halt gemerkt, okay, Vorschläge meiner Seite, wie man die Situation verbessern kann, sind halt so gar nicht gewünscht. Aber was soll ich dann machen? Also außer dann zu schreiben, ja, kann ich verstehen, ich hoffe, die Situation wird bald besser. Mhm. Also das war irgendwie für mich super schwierig, weil ich dann ja die Person auch nicht im Stich lassen wollte. Aber ich halt so das Gefühl hatte, dass eigentlich gar nicht wichtig ist, was ich antworte, sondern nur, dass die Person halt so Dampf ablassen kann. Ja. Und dann fand ich das so ein bisschen schade, weil darüber ging halt Gespräch verloren. Ja. Also weißt du, was ich meine? Das war dann wie so ein einseitiger Monolog. Ja, und voll. Es ging gar nicht darum, was oder dass ich antworte, sondern nur, dass das mal gesagt wurde.
So klang es echt.
Ja. Das ist dann ein bisschen schwierig. Da habe ich auch tatsächlich.
Habt ihr denn überhaupt andere Gesprächsthemen gehabt dann mal?
Nee, überhaupt nicht.
Ja.
Überhaupt nicht. Das, was ich auch sehr schwierig
Das ist dann ja
finde,
auch gar
ist ja
keine
das, was du
richtige
sagtest.
Freundschaft, ne? Also.
Genau, also wo liegt die Basis? Die Basis liegt dann in der Krankheit, die man mal gemeinsam geteilt hat. Das finde ich halt auch immer sehr schwierig.
Ja.
Da muss ich auch leider sagen, ich würde jetzt gerne irgendwie voll den schlauen Tipp geben, gerade zu der Frage, die da konkret gestellt wurde, aber ich habe das leider nicht lösen können irgendwie. Es ist dann irgendwann, es hat sich dann verlaufen. Also weil auch von ihrer Seite aus dann auch einfach nicht mehr geantwortet wurde. Wenn ich dann was geantwortet habe, dann wird das gelesen oder
Ja.
irgendwie gar nicht mehr gelesen und dann halt einfach nicht mehr geantwortet. Dann ist so ein Gespräch einfach im Sand versackt.
Ja.
Deswegen, wenn jemand da draußen eine ähnliche Erfahrung hatte und irgendwie gerne mit teilen möchte, ja, was vielleicht dir beim Umgang geholfen hat, dann schreib uns gerne, dann teilen wir das in der nächsten Folge, weil ich war ratlos.
Ja, ich habe gerade so überlegt, als du das beschrieben hast mit diesem, ich weiß gar nicht mehr, was ich ihr antworten soll und habe quasi, wenn ich Vorschläge gemacht habe, nichts zurückbekommen, was irgendwie darauf, also sie ist ja nicht auf dich eingegangen, dass du ja auch hättest fragen können, oder das ist im Prinzip so ja auch deine Schlüsselfrage immer, dieses, was wünschst du dir von mir? Weil du hast ja versucht zu helfen, aber sie hat ja eigentlich deine Hilfe gar nicht angenommen, sondern halt sich auch nicht bedankt, sondern das immer direkt so abgetan, nee, geht nicht, nee, kann ich nicht oder nee, hilft nicht. Also eigentlich hättest du auch fragen können, dieses, was wünschst du dir von mir? Weil du hast ja alles versucht, weißt du, wie ich meine?
Das stimmt. Ja, das habe ich, also so konkret habe ich die Frage, glaube ich, nicht gestellt.
Das könnte man ja als
Aber
Tipp geben, vielleicht.
tatsächlich glaube ich auch, das stimmt, ja. Ich hatte da tatsächlich, glaube ich, Angst, so konkret zu fragen, warum schreibst du mir das überhaupt, wenn dir meine Antwort egal ist? Also es ist, ja, muss man natürlich anders formulieren, sage ich mal. Dieses, was wünschst du dir, geht aber ja trotzdem in die Richtung, die andere Person irgendwo zu fragen, was ist der Hintergrund, dass du mir schreibst? Und da hatte ich immer Angst, dass ich sie halt damit sehr stark verletze oder da irgendwie voll, also sehr, sehr negative Gefühle auslöse. Und das so wie ein Vorwurf aufgefasst wird, weißt du, so
Ja.
von wegen, ja, was wünschst du dir denn? Was willst du denn von mir? Ich versuche ja schon alles zu
Ja.
machen und du blockst alles ab. Was soll das? Ich wollte halt nicht, dass das so ankommt. Aber ich denke tatsächlich, dass die Frage schon sinnvoll
Ja.
ist. Ich hätte sie, also man hätte dann vielleicht mal telefonieren müssen
Ja.
oder so, dann hätte man das über Tonalität oder so wahrscheinlich
Ja.
schon so lösen können, dass es beim anderen dann nicht ankommt wie so ein, ich pump dich jetzt von der Seite an,
Also ich finde,
sondern halt wie
ja, also
fürsorglich.
ich finde tatsächlich, die Frage ist gar kein Vorwurf. Also ich kann deine Gedanken und deine Ängste total verstehen, gerade weil man ja auch weiß, dass diese Krankheit echt sehr viel mit einem macht und man da sehr, manchmal sehr, wie soll ich sagen, emotional schwingungsfähig und angreifbar ist. Aber würde das jetzt schon so mit als Tipp geben, dass wenn man so eine ähnliche Situation vielleicht hat, also dass man dann tatsächlich einfach auf die Person zugeht und sagt, also fragt eben, was wünschst du dir von mir oder wie kann ich dir denn helfen? Also wenn man zumindest immer mit seinen Vorschlägen ins Leere läuft, würde ich sagen. Also das,
Da hast du
oder das
recht.
könnte ich mir schon vorstellen. Ja.
Ja. Ja, vielleicht mal zu den positiveren Erfahrungen. Das soll ja jetzt nicht, also auch für jeden, der in die Klinik geht, soll bitte gar nicht abschreckend
Nee.
wirken. Also auf meiner Seite hat es zumindest auch niemals überwogen. Also ich hatte immer mehr Kontakte, die mich so voll supportet
Ja.
haben, wo wir alle an einem Strang gezogen haben.
Ja. Ich habe gerade noch zu dem, was wir eben gesagt haben, noch eine Ergänzung fällt mir gerade ein. Also ich selbst war nie in der Situation, aber ich habe das schon oft mitbekommen, dass wenn es so war, dass man gemerkt hat, wir sind jetzt gerade an unterschiedlichen Zeitpunkten unserer Entwicklung und wir wollen aber eigentlich befreundet sein, dass man sich dann, also das habe ich schon von mehreren gehört, dass man sich dann wirklich darauf geeinigt hat, okay, wir gehen jetzt erstmal getrennte Wege, solange wir für uns sorgen müssen. Und wenn man selbst wieder merkt, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, dass die Krankheit einfach was ist, was ich in der Therapie bespreche oder ich weiß nicht, das mit anderen Freunden bespreche, also quasi so das Thema Outsource, dass man sich dann auch wieder regelmäßiger treffen oder schreiben oder telefonieren kann. Also diese Vereinbarung quasi kann auch ein Tipp sein und funktionieren.
Das ist auch gut, ja. Also wenn man das, also wie du da schon sagtest, es muss eine beidseitige Vereinbarung sein und eine offen kommuniziert werden.
Ja,
so.
Gerade das so in die
damit der eine sich halt nicht alleingelassen fühlt.
Ja, voll. So. Gerade das so in die Therapie auch, ja, nicht zu verschieben, aber zu sagen, also das sind Themen, am besten besprichst du, also bespricht man die halt dann woanders. Das ist, glaube ich, eigentlich dann, also dann ist man ja eigentlich auch wirklich nicht alleine damit. Dann belastet es die Freundschaft auch nicht. Ja.
Das ist ein echt guter Tipp, ja. Was hast du denn für positive Erfahrungen gemacht?
Dich?
Also
ich finde.
Das war jetzt keine Fangfrage, so ist. Also.
Ich finde aber, das ist tatsächlich ein extrem positives, gutes Beispiel, was wir hier auf die Beine gestellt haben, weil aus unserer kurzen Zeit in der Klinik ist ja einfach mal jetzt hier so ein richtig krasses Projekt auch entstanden. Und wir schaffen es ja auch sogar, eine Freundschaft zu führen, trotz auch irgendeiner gewissen Geschäftsbeziehung, die auch noch mit reinspielt, und sowas wie Planerei. Und also auf jeden Fall finde ich, ist das eine ganz besondere Art von Freundschaft, die wir irgendwie da geschlossen haben, weil wir auch so wirklich durch so kurze, intensive Momente gemerkt haben, dass uns Dinge verbinden und auch eine gewisse Einstellung, irgendwie ein gesunder Ehrgeiz, einfach Bock zu haben, was zu bewegen und zu machen. Und das sind so Sachen, die irgendwie echt von Vorteil sind, wenn man in der Klinik ist und sich zwei Menschen irgendwie so finden, weil man ja auch gewisse Eigenschaften teilt. Also bei uns ist es ja zum Beispiel halt auch einfach so diese Kreativität und dass man sich eben eigentlich gar nicht über den Körper definieren will und ganz viele Dinge einfach so vorantreiben möchte. Das kann dann halt echt dazu führen, dass man halt in der Klinik auch viele Leute trifft, die ähnlich sind wie man selbst und dass man auch gut zusammenpasst. Und da habe ich echt viele Freundschaften schon geschlossen. Also in Köln wohnt ja allein schon eine Person noch neben dir, die ich auch schon super lange kenne durch die Klinik. Dann habe ich ja noch die Debro, mit der ich schon zweimal auch in Asien reisen war. Also da haben wir auch wirklich eine Freundschaft geschlossen, die über eine weite Distanz funktioniert, weil wir sehen uns vielleicht einmal im Jahr oder so. Aber wir telefonieren regelmäßig, wir, weiß ich nicht, was machen wir, wir schreiben, wir sind bei Instagram im Kontakt und waren halt schon zweimal reisen. Und das ist halt wirklich so, boah, das ist, ich weiß nicht, das ist eine Seelenverwandtschaft, wirklich.
Das ist richtig schön.
Ja.
Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man auf jeden Fall auch Leute finden kann, die sehr gut zu einem passen. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass es so ein bisschen, also ich hatte, das haben wir schon oft gesagt, dass es so ein bisschen wie eine große Klassenfahrt ist. Aber ohne die Leute, die dann so negativ ausgrenzen und so Grüppchen bilden. Also natürlich haben sich irgendwo so kleinere Freundesgruppen vielleicht von 3-4 Leuten gebildet, aber nicht so, dass es gar nicht mehr möglich war, auch so, sag ich mal, gruppenübergreifend was zu machen. Also es war so, ich hatte das Gefühl, es gab so keine diese grundsätzlichen negativen Vibes, vor denen man so Angst hat, wenn man zum Beispiel auch sowas wie ein Feriencamp macht oder so, wo man dann hingeht und sich so denkt, boah, und was ist, wenn da jemand dabei ist, der irgendwie gerne auf den Macken von Leuten rumhackt und man dann da irgendwie keinen Anschluss findet und da dann irgendwie zum Fußball wird, den die anderen rumkicken. Und so diese Atmosphäre, fand ich, gab es so gar nicht. Also ich erinnere mich noch, wie schön es war, wenn wir dann so mal einen Filmeabend zusammen gemacht haben in diesem Kinoraum oder wenn wir dann zusammen Sport gemacht haben und so richtig entspannt Federball gespielt haben und so. Und es war einfach so eine eingespielte Gruppe, wo man nicht jeden so super eng kannte jetzt, aber jeder war einfach nett und aufgeschlossen.
Ja.
Und das fand ich halt richtig schön.
Voll, weil man war ja mit demselben Leid auch da, das verbindet ja allein schon. Also dieses Grundverständnis ist da ja auch, dass man halt einfach, dass man da ist, damit es einem besser geht. Und wie du es schon sagst, so auf einer Klassenfahrt, da gibt es halt immer die, boah, das ist ja auch, also das ist ja auch einfach so eine Horrorvorstellung, wenn man halt dann die Person ist, die ausgeschlossen wird. Aber es gibt halt immer irgendwelche Kinder, die scheiße sind. Also die einfach nur dazu da sind, irgendwie, um es den anderen schwer zu machen. Diese Kinder gibt es ja irgendwie immer.
Ja, ich fand, es gab auch gar nicht so diese Gruppenzwänge von wegen, weiß ich jetzt nicht, wer ist hier cool angezogen oder so. Es war einfach klar, hier ist jeder in der Klinik. Ja, ich gehe jetzt nicht morgens aus dem Haus wie, keine Ahnung, Paris Hilton so. Ich sehe natürlich ansehnlich aus und gehe jetzt auch nicht unbedingt mit ungewaschenen Haaren und jeden Tag in Jogginghose aus meinem Zimmer raus. Aber es war, wenn du, genau, du wurdest auch nicht dumm angeguckt, wenn du jetzt in Jogginghose gekommen wärst, weil das einfach eine ganz andere Atmosphäre war. Da haben sowas wie Markenklamotten oder, keine Ahnung, teure Technik, die jemand dabei hat oder so. Also was hat da so gar keine Rolle gespielt. Also zumindest habe ich die Erfahrung nicht gemacht, dass das da sowas gab.
Genau, also das war zum Teil schon so ein bisschen noch so, als ich da auf der Jugendstation damals war, weil da war das, boah, da waren wir halt alle so jung und noch so in dieser Pubertätsphase, wo schon auch so Rivalitäten eine Rolle gespielt haben, ein bisschen.
Ja.
Also ein bisschen so vergleichbar mit so einer Klassenfahrt. Überwiegend waren wir aber trotzdem alle befreundet. Aber, also jetzt, da, wo wir beide uns kennengelernt haben, kann ich das nur total bestätigen. Und das führt halt auch dazu, dass man sich halt auf eine ganz andere Art und Weise näher kommt und irgendwie direkt so eine Verbundenheit hat. Also immer, wenn ich halt so tiefe Freundschaften in der Klinik geschlossen habe, war das halt auch, weil man sich halt schon an verwundbaren Punkten kennenlernt und man einfach total man selbst ist oder sein kann oder keine Ahnung, so keine Angst haben muss, sich zu entblößen oder mal irgendwie zu heulen vor dem anderen oder halt irgendwie, ja, also ich habe mich ja auch voll oft geschämt, wenn ich irgendwie ein Problem mit dem Essen hatte, also jetzt von meinen anderen Freunden jetzt im Alltag.
Ja.
Und man muss sich in der Klinik nicht schämen, also man weiß ja, warum man da ist und die anderen wissen das auch und also es verbindet ja total, wenn man, wenn man schon quasi so das Krasseste von dem anderen weiß und die ganzen Verletzungen.
Schon. Wobei ich sehe das genauso wie du, dass quasi in dem Sinne, dass man dieselbe Krankheit teilt und den anderen in vielen Teilen nachvollziehen kann, ist ein Startpunkt, der eng zusammenschweißt. Aber dann muss man halt davon loskommen. Also nicht davon, keine Ahnung, sich intensiv anzuvertrauen, wenn man merkt, das ist eine Person, bei der ich das wirklich kann. Aber halt eben diese Basis, wir haben uns, weil wir beide eine Essstörung haben oder weil wir eine andere Krankheit gleichzeitig haben, gefunden. Davon muss man dann, finde ich, irgendwann abrücken, weil ansonsten passiert eben genau das, dass die Freundschaft eigentlich überhaupt nicht intensiver wird, weil die so, also das Thema Essstörung ist überhaupt nicht oberflächlich, aber auf der anderen Seite gehen dann ja andere Themen und Eigenschaften und Charaktermerkmale verloren, die man überhaupt nicht kennenlernt, weil man sich dann nicht gemeinsam weiterentwickelt. Das, finde ich, muss man dann schon immer reflektieren. So geht das dann jetzt auch drüber hinaus? Ja. Finden wir weitere gemeinsame Interessen? Kann ich mich auch jetzt nicht nur im Bereich Essstörung, sondern, was weiß ich, Familienprobleme oder Beziehungsprobleme oder so derjenigen auch anvertrauen? Oder nur in dem Thema, wo ich weiß, da hatte sie vielleicht oder er einige Gedanken auch schon und versteht das deshalb. Oder versteht mich die Person, weil sie generell empathisch ist.
Ja, das stimmt.
So.
Das ist gut, dass du es sagst. Das sollte man für sich auch nochmal reflektieren. Vielleicht auch, wenn man gerade aus der Klinik kommt, dass man nochmal so ein bisschen guckt, okay, worauf baut diese Freundschaft auf? Haben wir auch eben diese andere Basis? Ja, was macht man auch so im Kontakt mit der anderen? Also was sucht man selbst in dieser Freundschaft und was merkt man, was macht die andere, also worauf legt die andere Person den Fokus? Also dass man zumindest immer so ein bisschen reflektiert, weil dieses Problem hat man ja einfach tatsächlich gar nicht mit Menschen, die man so sonst im Alltag kennenlernt. Außer wenn man jetzt eine normale Freundschaft halt hat und immer von sich aus sehr viel über die Krankheit redet, dann kann das ja auch wieder zum Problem werden.
Ja, voll.
Aber also mit der Debo, mit der ich halt auch reisen war, war das halt auch total geil, sag ich mal, dass wir halt wirklich 2,5 Wochen aufeinander gehockt haben. Wir waren ja jeden Tag 24/7 auch in Extremsituationen zu zweit. Und Wir haben halt einfach so, ja, ich sag mal so zu maximal 5% diese Krankheit thematisiert oder überhaupt thematisieren müssen. Mhm. Also das war so überhaupt gar kein Bestandteil von unserem Urlaub. Aber es war halt natürlich klar, dass wenn es einem scheiße geht, dass man darüber reden kann. Und wir haben mal irgendwie dann auf dem Bett gesessen und irgendwie brach es aus mir raus und ich musste heulen und dann war man sich total nah. Und dann, weiß ich nicht, war aber der Rest des Tages halt einfach durch diese tollen Erlebnisse geprägt. Und das ist halt irgendwie so der Vorteil, also dass halt diese Krankheit ist zwar eine Basis, aber ist halt nicht Bedingung dafür, dass die Freundschaft besteht. Aber man kann halt darauf zurückgreifen, wenn es einem gerade scheiße geht. Also, dass man einfach weiß, okay, ich könnte mich jetzt an die wenden und die versteht mich auf jeden Fall. Aber ansonsten teilen wir auch 1000 andere Sachen. So.
Ja, das ist voll gut. Auf jeden Fall diese Balance beziehungsweise diese Weiterentwicklung von Themenfeldern. Das ist wie so wie dieses Zwiebelmodell. Mhm. So die äußerste Schale von der Zwiebel ist halt der Startpunkt, irgendwie die Essstörung und dann poolt man die Zwiebel so auf und bemerkt ja, okay, im Kern sitzt aber ja auch noch eine Person. So. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, was ich auch schön fand, an der Klinik und an den Kontakten dort, dass die Leute alle sehr, also auch wenn man sich nicht so nahe stand, grundsätzlich alle immer voll nett und eigentlich auch immer positiv miteinander umgegangen sind. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch, dass ich einmal in den Essenssaal kam, das war glaube ich zum Mittagessen oder so, und das war das erste Mal, dass ich mich halt getraut hatte, wieder eine Skinny Jeans anzuziehen. Ja. Weil ich halt vorher immer so weite Hosen kennst du die Story noch? Weil ich vorher immer weite Hosen getragen habe und also weil ich mich halt sau unwohl gefühlt habe in einer Skinny Jeans, und das war das erste Mal und ich habe mich auch, ich bin da jetzt nicht so reingegangen und war so mega selbstbewusst, weil ich dachte, ja, alles klar, jetzt fühle ich mich von einem Tag auf den anderen wieder super, sondern ich wollte mich halt selbst herausfordern und bin eigentlich da reingegangen, habe mich ja nicht so wohl gefühlt. Und dann hat so ein Mädel, mit dem ich eigentlich so gar nichts zu tun hatte, einfach so komplett random gesagt, boah, Amelie, deine Beine sehen richtig toll aus in der Jeans. Und die, also ich hatte das jetzt nie in einer Gruppentherapie oder so geäußert, dass irgendwie, dass ich halt meine Beine jetzt nicht den schönsten Teil meines Körpers finde, so. Ja, und dass ich da tendenziell halt am meisten mit struggle. Und dann bin ich da so rausgegangen und dachte so, ey.
Nice,
so. Einfach gutes Gefühl. Ja. Und das ist halt, also das ist ja generell was glaube ich, unsere Gesellschaft auch noch lernen kann. So dieses einfach mal Dinge, die man denkt, die einem am anderen positiv auffallen, sei es äußerlich oder innerlich, die dann auch einfach mal zu äußern und nicht nur für sich zu denken. Ja. Und das habe ich so wahrgenommen, dass die Leute in der Klinik das sehr gut konnten. Also, dass es so mehrere Situationen gab, wo jemand halt einfach so voll nett von sich heraus einfach so ein Kompliment gedroppt hat.
Ja. Das ist natürlich aufs Aussehen bezogen etwas schwierig, gerade in so einer Essstörungssituation. Also, man will ja nicht immer unbedingt Rückmeldung bekommen fürs Äußere. Aber natürlich war die Intention dahinter total lieb. Und das kann ich auch nur so bestätigen, dass die Menschen da, also im Klinik-Kontext, voll offen und freundlich und vor allem auch eben so rücksichtsvoll waren und man einfach immer das Gefühl hatte, irgendwie, hier ist auch ein richtig, also ein guter Ort, um Sachen auszuprobieren, so wie du eben gemacht hast. Und man wird halt nicht, also man wird dann nicht irgendwie fallen gelassen oder gemobbt oder was auch immer. Also da ist halt so ein gutes Übungsfeld, ne, wie du ja auch dann festgestellt hast, weil was Positives zurückkam. Und das ist, das sollte und kann man dann ja auch für zu Hause halt ausweiten und mitnehmen. Ja.
Das stimmt. Ja, also ich habe tatsächlich, gut, ich habe ja einen Klinikaufenthalt gemacht und der war ja auch nicht so lange. Also ich habe als langfristigen Kontakt da tatsächlich nur dich mitgenommen. Aber ich finde das auch richtig unangefochten. aber ich finde das tatsächlich auch gar nicht, ich habe gesagt unangefochten.
Ja. Nee, ich habe nur gelacht. Also ein komisches Lachen war das.
Ach so. ich finde das tatsächlich auch gar nicht schlimm, wenn sich Freundschaften dann auch nur über den Zeitraum dieser Klinik
erstrecken.
Ja. Und wenn man dann geht, dann ist es auch vorbei. Ja. Also wenn das dann von beiden Seiten auch so ist, finde ich das überhaupt nicht schlimm, dass man dann so seine Verbündeten hatte. Aber die dann aus verschiedenen Gründen, also vielleicht ist es halt auch wirklich dann Distanz oder weil die eine Person noch in der Klinik ist und dann nicht so flexibel, was Besuche betrifft und man selbst ist schon raus oder andersrum. Und man hat ja auch noch Freunde zu Hause. Also jetzt ist es nicht so, als könnte man nicht seinen Kontaktkreis erweitern, aber mir war es zum Beispiel dann auch wichtig, gerade weil ich mich aus meinem Freundeskreis so selbst ausgeschlossen hatte, dann auch konkret direkt wieder dran zu arbeiten, mich da dann auch wieder reinzufinden und da dann auch wieder Wert drauf zu legen, das wieder zu intensivieren. Und das fand ich auch so gar nicht schlimm. Die anderen Kontakte, die ich während der Zeit hatte, das waren trotzdem super, super nette Leute, die mir da richtig viel geholfen haben und mit denen ich echt schöne Nachmittage irgendwie im Café gesessen habe oder zu diesem See spaziert bin. Das
Voll.
kann man echt gar nicht verneinen.
Voll. Also ich finde, das ist auch echt nochmal ein guter Punkt, dass du das sagst, dass man auch gar nicht so den Anspruch haben muss, sollte, dass man da jetzt so die
Ja.
Freundschaften fürs Leben findet oder so, sondern man geht ja in
Richtig.
erster Linie in eine Klinik eben, um an sich zu arbeiten und es kann etwas noch, also, noch, also es kann ja was Schönes daraus dann noch entstehen, aber muss es auch nicht. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn sich dann mal irgendwie ein Kontakt wieder verläuft. Also ich glaube, es funktioniert
Ja.
auch wirklich langfristig nur, wenn eben diese Freundschaftsbasis da ist und es eben nicht die Krankheit ist, die das Ganze ausmacht. Ich glaube, anders funktioniert es halt auch wirklich nicht. Ja, ich wollte
Ja.
eben noch irgendwas sagen. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen.
Ja, ich finde das aber, also wenn es dir jetzt nicht mehr einfällt, finde ich das eigentlich ein ganz schönes Schlussfazit. Also
Ja.
vor allem auch die Tatsache, dass man sich immer wieder dann daran erinnert, worauf fußt diese Freundschaft.
Ja.
Aber man kann da halt einfach auch mega tolle Leute kennenlernen, mit denen man dann zum Beispiel, ja, wie wir beide das jetzt machen, so ein
Genau.
quasi auch über Freundschaft hinaus nochmal so ein Projekt auf die Beine
Ja.
stellt und aus seiner Freundschaft dann nochmal das Stück
Ja.
sozusagen mehr rausholt, dass man sagt, ja, und wir erschaffen jetzt auch etwas gemeinsam.
Genau.
Also
Genau.
seht das auch auf jeden Fall als, ja, auch als ein Stückchen entspannte Klassenfahrt an. Dann ist es nämlich mit den Leuten echt mega witzig.
Ja, und vielleicht noch den Tipp, dass man an sich nicht den Anspruch hat, den anderen helfen zu müssen. Also selbst wenn man jetzt
Oh ja.
Freunde wird und Freundschaften schließt, bist du immer noch für dich verantwortlich und manchmal kann man der Person einfach nicht helfen und dann ist es auch ganz gut, das wiederzuspiegeln, weil
Genau.
ja, man kann und muss auch wirklich niemandem helfen, der mit einer psychischen Krankheit zu kämpfen hat. Also dafür gibt es eben die Therapie. Und deswegen ist es, wie du sagst, eigentlich auch echt eine Zeit, wo man dann auch einfach, ja, wieder lernt, auch andere Dinge zu machen und man zusammen eine gute Zeit haben kann. Und jetzt fällt es mir nämlich wieder ein. Wir hatten ja hier im Podcast noch eine andere Person, die ich aus der Klinik kenne, den Alex.
Oh.
Mit dem Alex habe ich ja auch eine, genau, da hatte ich ja die Folge zum Thema Depression bei Männern aufgenommen und dem Alex habe ich auch in der Klinik kennengelernt. Und das ist natürlich auch ein super Positivbeispiel, weil er ist ja auch gar nicht wegen der Essstörung da gewesen. Und es kann ja auch sein, dass eine Klinikfreundschaft eine mega gute Erfahrung ist, weil man jemanden kennenlernt von einer anderen Station oder sich auch während man in der Klinik ist, einfach mal mit anderen Leuten unterhält und seinen Horizont erweitert. Und das
Ja.
funktioniert auch. Also ich habe ja auch den Alex da sehr lieb gewonnen und unsere Freundschaft hat sich über die Klinik hinaus gehalten und wir haben beide komplett verschiedene Krankheitsbilder. Das gibt es ja
Ja,
auch.
das ist richtig cool, dass du das noch sagst, dass mir tatsächlich eben auch eingefallen ist, ist auch immer sehr schön fand, dass eben die Leute von anderen Stationen, also dass eigentlich grundsätzlich jeder, wenn man da also
Ja.
respektvoll sich interessiert für das Krankheitsbild, auch offen war, dann drüber zu reden und ich halt auch dann irgendwie von Leuten auch einfach ein bisschen erfahren habe, mit was struggelt jemand anderes vielleicht, was
Richtig.
gar nichts mit Essen zu tun hat, ja, aber ja, also das ist cool, dass du das noch hinzufügst, das stimmt.
Ja.
Das fand ich auch echt
Man lernt
schön.
halt dann noch was dazu.
Ja. Ja, wir hoffen, dass für alle, die ja darüber nachdenken oder auch schon fest wissen, dass sie in die Klinik gehen, dass vielleicht so ein bisschen die Angst davor nehmen könnte, dass man da alleine ist. Das ist man nämlich wirklich auf gar keinen Fall. Also
Auf
wirklich
keinen
nicht.
Fall, ja.
Und auch so ein paar Tipps mit an die Hand, dass wir ein paar Tipps mit an die Hand geben konnten, wie man in gewissen Situationen vielleicht reagieren oder ja, auch präventiv damit umgehen kann. Und falls ihr eine coole Klinikfreundschaft zu jemandem aufgebaut habt und das ist irgendwie eine coole Story, dann schreibt uns das doch gerne bei Insta. Wir sind ja über Feedback und eure Gedanken zur Folge auch immer sehr, sehr dankbar.
Genau, und vielen lieben Dank natürlich nochmal an die Hörerin, die uns den Input gegeben hat. Wir hoffen, dass dir da
Yes.
ein bisschen, dass da ein bisschen was bei war, was dir vielleicht hilft oder geholfen hat. Es war ja, glaube ich, auch eher so ein aktuelles Thema, was dich gerade beschäftigt hat. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt dazu oder noch was unklar geblieben ist, könnt ihr das natürlich auch gerne schreiben. Gegebenenfalls kann man ja immer noch mal was ergänzen oder nachtragen. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Hören der Folge. Und wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, dann könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne damit melden, weil wir ja gerne weitere Themen mit auf die Warteliste setzen. Und
Genau.
genau, war wieder sehr schön mit dir, Amelie. Nochmal so ein
Das kann ich nur
bisschen
zurückgeben.
unsere Zeit auch kurz Revue passieren zu lassen, fand ich echt schön.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Das sehe ich ganz genauso. Ja, und dann hoffen wir, dass wir uns in 2 Wochen
Genau.
wiederhören.
Macht's gut, ihr Lieben.
Macht's gut.
Ciao.
Ciao.